Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipke und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Ja, wie ihr hört, ist der liebe Dirk nicht dabei. Der ist wahrscheinlich viel zu ausgelaugt noch von den Faschingsfeierlichkeiten aus der vergangenen Woche oder vom Aschermittwoch, whatever. Zumindest ist er gleich just in den Urlaub verschwunden, ist wohl auf den Kanaren oder wo auch immer, lässt sich dort die Sonne auf seinem Bauch bräunen und wahrscheinlich neue Fashion-Ideen einfallen für den kommenden Sommer. Also wir können gespannt sein, wenn er dann wieder da ist, was für tolle Fashion-Hinweise und entsprechende, ja, Tipps er natürlich für uns mitgebracht hat. Aber wir sind hier nicht im Fashion-Podcast, sondern natürlich in einem Finanz- und Wirtschafts-Podcast. Und demzufolge werde ich natürlich jetzt hier in dem ersten Teil nochmal kurz auf die Ereignisse eingehen, die wir in den letzten Handelstagen gesehen haben. Wir haben ja weiterhin die Diskussion aus den USA rund um die Strafzölle, Strafzollthematik überbordend und derzeit in aller Munde. Wir hatten auch die Ankündigung des US-amerikanischen Präsidenten Trump, dass es höchstwahrscheinlich oder möglicherweise nach zu einer US-Rezession kommen könnte. Nichts Genaues weiß man nicht. Das kann sich ja jederzeit von Tag zu Tag ändern, so wie wir es auch bei den anderen Themen in den letzten Wochen immer wieder erlebt haben, dass eine Ankündigung abgelöst wurde von einer anderen Ankündigung und dann wieder von einer anderen und dann hatte man sich wieder gedreht und es war doch wieder alles anders. Also von daher, das ist die Thematik. Ihr merkt schon, da wird einem selbst beim Zuhören schwindelig, wenn ihr euch jetzt vorstellen müsstet oder würdet, ihr wärt ein Investmentfondsmanager, Fondsmanagerin, die in diesem Umfeld versucht, den Markt abzubilden bzw. sogar schlagen zu wollen. Das ist quasi ein Wabangspiel und in dieser Form kaum bzw. nur schwer möglich. Wenn man also an dem einen Tag noch davon ausgeht, dass eventuelle Strafzölle kommen, am nächsten Tag dann doch nicht und dann kommen doch welche und zwar andere, als man vorher gedacht hatte. Wir hatten jetzt ja die neueste Nachricht, dass die USA Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte generell erheben möchte. Das heißt also unabhängig davon, von welchem Land, sondern generell eben auf Einfuhren von Stahl und Aluminium, und zwar in Höhe von 25%. Dann hat man hier also wieder ein Novum, also wieder eine neue Situation geschaffen, bei der man dann sehen muss, okay, was für Auswirkungen hat das für zum Beispiel die amerikanische Industrie, Automobilindustrie, was hat das generell für die Schwerindustrie, wie spiegelt oder wirkt sich das natürlich auf die Konzerne in den USA aus, also auch natürlich die Stahl- und Aluminiumkonzerne, Alcoa, profitieren die wirklich davon, könnte das vielleicht auch eine Art Handicap sein, weil die zum Beispiel viel Aluminium aus dem Ausland kaufen, weil sie entsprechend vielleicht gar nicht in der Lage sind, die Nachfrage zu bedienen, die von den Unternehmen gestellt werden, nach den Produkten, dass man eben zukaufen muss. Das sind alles Dinge, die natürlich sich erst zeigen müssen. Und wenn man sozusagen auch von dieser Ebene, von der Investment-Ebene weggeht und ihr stellt euch vor, ihr seid jetzt also CEO von Alcoa oder United Steel oder wen auch immer, und ihr würdet dann sozusagen feststellen, huch, okay, jetzt sind sozusagen unsere Zukäufe, die wir zukünftig entsprechend vornehmen müssen, um 25% teurer. Das ist natürlich auch eine Situation, mit der man erstmal umgehen muss. Das heißt also, dann muss man natürlich auch die operativen Geschäfte einfach darauf fokussieren, neu ausbauen, umdenken. Und wir haben bei vielen Unternehmen gesehen aus der Branche, die darauf reagieren. Das heißt dann im Endeffekt, wie zum Beispiel Klöckner, der Stahlhändler, der jetzt auch vorsieht, in den USA ein Stahlwerk zu eröffnen, beziehungsweise das in Erwägung zieht. Also, dass man sich hier komplett neu positioniert und aufstellt, um eben diesen Gegebenheiten entgegenwirken zu können. Also, eine sicherlich nicht ganz ohne Situation, die Nachwirkungen haben wird, Nachwehen haben wird. Deswegen bin ich auch gespannt, wie sich der Markt tatsächlich weiter gestalten wird. Wir haben eine sehr hohe Volatilität gesehen. Gerade auch an den amerikanischen Börsen kann man sagen, dass wir hier in dem Bärenmarktterrain eingetaucht sind bzw. dabei sind. Wir haben ja vom Höchstkurs im S&P 500 und im Nasdaq 100 doch wesentliche Kursverluste derzeit verzeichnet, sind bei den beiden Indizes auch unter die 200-Tage-Linie gefallen. Das war bisher nicht oft der Fall und immer wenn das passiert ist in den letzten 5 Jahren, sind wir tatsächlich auch weiter in dem Jahr dann gefallen. Also wir hatten in den letzten Jahren zwar des Öfteren mal einen Test und einen Retest der 200-Tage-Linie gesehen bei den S&P 500 und Nasdaq 100, aber keinen Bruch. Der Bruch ist dann tatsächlich erst das letzte Mal im Jahr 2022 erfolgt und ihr erinnert euch noch danach, nach der Covid-19-Pandemie, als sozusagen die ganzen Digitalisierungsaktien so stark gestiegen sind, gab es eine ausgedehntere Korrektur und genau in dieser Phase scheinen wir zumindest nach dem aktuellen Stand wieder sein zu können. Also da muss man noch mal ein bisschen sehen, das ist auf jeden Fall keine Situation, die man auf die leichte Schulter nehmen sollte, sondern die durchaus, ja, ich sag mal, die ein oder andere längere Nachwehe noch mit sich ziehen könnte. Und wo man mit Sicherheit erstmal davon ausgehen kann, dass dieser Aspekt ein belastender Faktor zukünftig und auf absehbare Zeit für die amerikanischen Märkte darstellen kann. Wie geht der deutsche Markt damit um? Wie geht der europäische Markt damit um? Ja, ganz spannend ist, dass mir immer weiter und immer mehr zugetragen wird, dass viele angelsächsische Investoren tatsächlich den deutschen, europäischen Markt für sich entdeckt haben und so ein bisschen anfangen zu liebäugeln. Nun ist es natürlich nicht so einfach, man kann nicht einfach sagen, hey, wir waren gestern noch 100% in amerikanischen Aktien investiert, haben unsere Anlagerichtlinien darauf ausgerichtet und gucken jetzt mal über den Atlantik, über den großen Teich und werden jetzt ab sofort in Europa investieren. So einfach geht das nicht. Da gibt es Anlageausschüsse, die müssen entsprechend darüber entscheiden, aber zumindest ist das Interesse da. Und jetzt guckt man sich natürlich die entsprechenden Unternehmen an, wird wahrscheinlich auch eher auf die zweite Reihe schauen. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass also gerade der MDAX davon profitieren könnte. Und dass wir hier eine sehr, sehr interessante Situation haben. Da bin ich eigentlich schon auf dem nächsten Thema oder bei dem nächsten Thema für Teil 1, Deutschland vor einem neuen Wirtschaftswunder, habe ich das mal so ein bisschen provokant formuliert. Wir haben das geplante Sondervermögen über 500 Milliarden, wo ich gar nicht mal unbedingt so meinen Seelenheil dran festmachen wollen würde, weil für mich da einfach viel zu viele Fragezeichen noch hinterstehen. Wir sehen schon, dass zum Beispiel die grüne Fraktion sich dagegen positioniert hat, beziehungsweise die Zustimmung mit weiteren Bedingungen verknüpft. Und das ist auf jeden Fall mal eine Situation, wo man sagen kann, okay, das wird auf jeden Fall nicht einfach so durchgereicht. Dann gibt es noch die Möglichkeit natürlich der Klage vor dem Gericht in Karlsruhe, vor dem Bundesverfassung oder Bundesgerichtshof in Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, genau, wo man natürlich auch nochmal die Möglichkeit hat, überhaupt diese ganze Thematik anzufechten. Also von daher gibt es da auch noch ein paar Widrigkeiten, die kommen könnten. Wir haben die Situation, dass sozusagen der alte Bundestag, also sozusagen aus der vorherigen Regierung, darüber abstimmen soll und der neue noch nicht. Also alles eine sehr verquerte Situation, die jetzt nicht wirklich einfach ist. Und deswegen würde ich das mal so ein bisschen beiseite packen. Aber was für eine Ausgangssituation haben wir allein schon gerade die beschriebene, dass eben die hohe Nachfrage, also wirklich im Endeffekt das ausländische Kapital nach weiterhin Investitionsmöglichkeiten sucht und jetzt so ein bisschen in Richtung Deutschland schaut, finde ich eigentlich eine sehr, sehr spannende Ausgangssituation. Wie gesagt, für mich interessant, gerade im MDAX kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier wirklich eine auch bessere Darlegung gerade der Wirtschaftsleistung Deutschlands sehen. Wir sind seit mehreren Jahren gegen die Wand gefahren worden und haben jetzt eigentlich die Möglichkeit, durch den Politikwechsel und vielleicht auch durch eine beginnende Entbürokratisierung in Richtung neuer Wirtschaftskraft auch wieder aufsteigen zu können. Also im Endeffekt ist es eigentlich eine gar nicht so schlechte Ausgangssituation. Jetzt muss halt der Mittelstand hier einmal mehr den Rücken sozusagen bilden für eine zukünftige Konjunkturerholung in Deutschland. Die großen Konzerne, die eher international aufgestellt sind, die haben das ja schon, sieht man ja bei SAP, Allianz und Co., im DAX bereits schon entsprechend eingepreist. Jetzt geht es also um die zweite Reihe, eher um die MDAX-Unternehmen, also die, die wirklich dann hier auch in Deutschland vor Ort sind, die auch dann maßgeblich von den entsprechenden Nachfragen und natürlich auch entsprechenden Konsumverhalten in Deutschland beeinflusst werden. Da habe ich heute auch im zweiten Teil ein paar Unternehmer mitgebracht, die mit Zahlen kamen, die ich dahingehend ganz spannend finde, weil die das ganz gut ausdrücken, vor allen Dingen die Stimmung auch wiedergeben, die von Management momentan in den Markt gegeben wurde, wo man einfach sieht, okay, gar nicht so verkehrt, so ein paar rosa Wolken sind da tatsächlich noch am Konjunkturhorizont, also ist es noch nicht Hopfen und Malz verloren, weil mittlerweile, es bringt ja nichts, sich zurückzuziehen und zu sagen, alles ist schlecht, alles ist scheiße, sondern man muss ja auch im Endeffekt sehen, okay, wo liegen denn wirklich Möglichkeiten, wo ist ein Silberstreif am Horizont und wie kann jeder in seiner Situation heraus vielleicht das Beste aus der aktuellen Situation machen und natürlich auch entsprechend davon dann schlichtweg auch profitieren, wenn man eben entsprechend zum Beispiel in den Aktienmärkten unterwegs ist. Profitieren kann man wahrscheinlich auch, zumindest nach den Aussagen von UBS und HSBC, vom chinesischen Aktienmarkt, der sich zuletzt sehr gut gezeigt hat. Hier war ja der Fokus auf die großen chinesischen Unternehmen wie die Alibaba, Tencent, JD's und Baidu's dieser Welt, die eben von den zuletzt gesehenen Kurssteigerungen überproportional profitieren konnten. Und jetzt gehen viele Analysten davon aus, dass sich die Hosse, die wir zuletzt in China gesehen haben, tatsächlich in eine Marktbreite verwandeln kann und dass wir diese grundsätzliche Hosse-Stimmung weiterhin auch sehen werden. Das bedeutet also, dass es durchaus lohnenswert sein könnte, nach Aussagen von den Analysten, entsprechend in den Hang Seng Index oder entsprechend breiteren Marktindizes in China zu investieren, weil man eben annimmt, dass der Fokus gerade nach dem Volkskongress auf den Immobiliensektor, auf die Ankurbelung des inländischen Konsums in China liegen könnte und dahingehend dann eben auch neben den Technologieaktien, wie also Alibaba, Baidu und Co., tatsächlich eben auch in dem Bereich Konsumaktien, in dem Bereich Immobilien dann sein könnte und sozusagen dann diese Marktphase, dieser Optimismus, den wir jetzt sehr stark fokussiert auf den Technologiesektor gesehen haben, dass der in die Breite gehen kann. Und da mauert werden soll das Ganze zusätzlich natürlich durch eine weiterhin positive Stimmung im Technologiesektor, weil eben die KI beziehungsweise jetzt noch zuletzt auch die Quantum Computing Thematik natürlich dann eben die Digitalisierung in China extrem stark nach vorne bringt, wir sehr, sehr viele Effizienzen sehen, die chinesische Unternehmen nach vorne bringen können und wo einfach dann insgesamt die Wirtschaft und gerade die Binnenkonjunktur in China davon wesentlich stärker profitieren kann, als man das vielleicht vorher gedacht hätte. Also eine ganz spannende Situation, das heißt also, wir sehen so eine Shift. Zuletzt in den letzten Jahren amerikanische Aktien klar im Fokus. Jetzt könnte das also so ein bisschen zugunsten von europäischen und chinesischen Aktien ausgehen. Und das finde ich halt ganz spannend, dass wir also diesen Paradigmenwechsel, diesen Shift in diesen Anlagemomenten beziehungsweise in den Anlageentscheidungen sehen. Und das ist natürlich auch mit einer Hauptaufgabe, denke ich mal, gerade von so einem Finanzpodcast, dass man eben hier einfach von meiner Seite für euch Zuhörer, Zuhörerinnen mal so ein bisschen das Bewusstsein, die Awareness, also die Aufmerksamkeit darauf lenkt, damit man eben vielleicht sich mit dem einen oder anderen Unternehmen mal auseinandersetzt und vielleicht sagt, das ist spannend, hört sich ganz interessant an, was der Lipko da sagt. Vielleicht macht es dann tatsächlich Sinn, sich mal entsprechend mit den MDAX auseinanderzusetzen oder natürlich auch mit den großen Unternehmen in China. Und die muss man wirklich ganz klar sagen, ich würde Abstand nehmen von kleineren und mittelgroßen Unternehmen. Ich würde vielleicht auch noch die Finanzbranche in China aussparen und auch nicht unbedingt in den Immobiliensektor reinbeißen. Aber es ist durchaus spannend, bei größeren chinesischen Unternehmen entsprechend mal den einen oder anderen Fuß bzw. Finger ins Wasser zu halten. Ihr wisst, ich bin sowieso schon immer ein Fan auch von chinesischen Aktien gewesen, wenn man eben entsprechend das Risiko dadurch bepreist bzw. berücksichtigt, indem man die Position im Verhältnis zu seinem Portfolio anpasst. Man muss ja hier nicht überbordend groß investiert sein. Dahingehend denke ich mal, ist das vielleicht auch eine ganz interessante Ausgangssituation, die sich gerade darstellt. Wer sich vielleicht in Einzelaktienengagements nicht ganz traut, der kann natürlich auch in ETFs oder auf ETFs zurückgreifen oder auf aktiv gemanagte Fonds. Da gibt es auch wirklich sehr, sehr gute, die da sehr brillant vorgehen und entsprechend durchaus das ein oder andere positive Händchen in den letzten Wochen gezeigt haben. Also das nur mal an dieser Stelle. Und ich würde vorschlagen, ich gehe zu Teil 2 über. Da habe ich heute mal 6 Unternehmen mitgebracht, die eigentlich ganz spannende Nachrichten geliefert haben und die euch dann vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Impuls geben können. Also bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und ihr seid bei Teil 2 von Come On. Und ja, ich bin hier sozusagen in alleiniger Mission unterwegs, Dirk immer noch im Urlaub, was heißt immer noch, 15 Minuten wird er seinen Urlaub nicht dauern, sondern er wird, glaube ich, auch noch die nächste Woche tatsächlich in entsprechenden Erholungsgefilden bleiben. Ich nutze einfach die Zeit und werde euch mal ein paar Unternehmen vorstellen, die in den letzten Tagen durch entsprechende Nachrichten auffällig geworden sind. Hier auf jeden Fall das erste Unternehmen, die Neil Asa, ein Unternehmen aus dem Wasserstoffsektor, was in der letzten Zeit dadurch aufgefallen ist, dass wir ja massive Kursrückgänge gesehen haben. Das heißt also, dass Aktionäre von dem Unternehmen wirklich ein sehr, sehr hartes oder beziehungsweise dickes Fell brauchten, um entsprechend Phase der massivsten Kursverluste entsprechend überstehen zu können. Die Aktien haben im Hoch über 93% des Kurswerts verloren. Wobei man eigentlich noch berücksichtigen muss, dass das Unternehmen ja in regelmäßigen Abständen immer wieder Kapitalmaßnahmen auch durchgezogen hatte und dafür gesorgt hat, dass den Aktionären buchstäblich die Aktien unter den Finger hinweg verwässert wurden. Also wir haben das Ganze schon mal auch bei anderen Unternehmen gesehen, wie der Nikola und Co., aber entsprechend auch bei Neil. Jetzt also der nächste Schritt und da muss ich sagen, das ist eine Nachricht, die interessant ist, aber auch nicht ganz ohne Brisanz. Also wir haben auf der einen Seite Nachrichten gestern am 11. März bekommen, dass die Samsung EA, also eine Tochter- oder Schwestergesellschaft der Samsung Electronics, sich bei dem norwegischen Unternehmen Neil Aase eingekauft haben soll. In dem Zuge sozusagen der Kooperation mit dem Unternehmen Neil Aase hat also Samsung EA im Rahmen einer Privatplatzierung 167,1 Millionen, ganz wichtig, neu ausgegebene Neil-Aktien zu 2,1125 Kronen entsprechend gekauft. Das sind umgerechnet 18,28 Eurocent. Und ja, das ist sozusagen eine erneute Verwässerung. Damit hat jetzt sich die Gesellschaft Samsung EA sozusagen mit rund 18 Eurocent mit 9,1% an der Neil Aase beteiligt. Man will zukünftig entsprechend ein komplettes Designpaket für Wasserstoffanlagen anbieten und will damit die Zusammenarbeit umfassende Balance of Stack-Systemen für Nils alkalische Elektrolyseure entsprechend vornehmen. Für Neil natürlich eine Art, sag ich mal, Ritterschlag, für die Aktionäre eine erneute Verwässerung, weil die Privatplatzierung natürlich unter Ausschluss der Altaktionäre erfolgt ist. Das heißt also, wenn ihr vorher entsprechend Aktien von Neil Aase hattet, dann habt ihr jetzt sozusagen damit zwar einen neuen Aktionär, einen kapitalkräftigen Aktionär mit an Bord, aber eure gehaltenen Aktien sind sozusagen nochmal um 10% oder um 12% verwässert worden. Wenn also sich sozusagen Samsung EA jetzt hier auf diesem super niedrigen Niveau mit 9,1% beteiligt hat, dem Unternehmen halt über die Kapitalerhöhung zwar neues Geld zugeschustert hat, seid ihr aber entsprechend natürlich außen vor geblieben und habt damit sozusagen weniger Anteile an dem Unternehmen als vorher. Das muss man einfach mal so sehen. Die Kapitalerhöhung bedarf noch der Genehmigung des Vorstandes und basiert auf einer Ermächtigung durch die Hauptversammlung 2024. Das heißt also, es ist eigentlich ja so gesehen eine vorhergegangene Genehmigung bereits erfolgt. Jetzt muss der Vorstand noch zustimmen. Das wird er natürlich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit tun. Und Samsung EA hat sich wohl verpflichtet, die Aktien mindestens 2 Jahre zu halten. Und man wird auch dem Vorstand sozusagen weiterhin halten. Das heißt also, dass Hakan Foldal auch weiterhin CEO von Neil bleiben wird, mit der Unterstützung von dem neuen Großaktionär Samsung EA. Samsung EA ist also einer der größten Aktionäre oder ist jetzt der größte Aktionär bei Neil Aase. Und ja, man darf sich zumindest mal gespannt anschauen, was jetzt weiter mit dem Unternehmen passieren wird. Die Ausgangssituation ist so, dass das mit Sicherheit an dem operativen Geschäft zumindest mal kurzfristig nichts ändern wird, sondern man hat jetzt eine Positionierung natürlich, dass man in Südkorea die Möglichkeit hat, mit so einem großen Partner natürlich zusammenzuarbeiten können. Das ist auf jeden Fall eine bessere Situation, als man sie vorher noch vorgefunden hat. Ich denke, für mich eher ein Punkt, wo ich sagen würde, man kann sich die mal auf die Watchlist nehmen und mal beobachten, was da an weiteren Nachrichten kommt und vor allen Dingen, wie sich vor allen Dingen das operative Geschäftsfeld darstellt. Das heißt, ob jetzt hier also wirklich neuer Schwung kommt, ob das Unternehmen endlich mal Gewinne realisiert oder ob das Ganze sozusagen eine Seifenblase bleibt und ja, dann im Endeffekt diese 353 Millionen norwegische Kronen ein weiteres Investment war, was dann in den nächsten Jahren einfach aufgezehrt wird. Das zweite Unternehmen, was ich euch mitgebracht habe, sind die Rheinmetall. Die kamen heute mit Zahlen. Natürlich, wie man sich's denken konnte, profitiert der Konzern weiter von den weltweiten Aufrüstungsbestrebungen. Also man kann hier wirklich sagen, weltweit ist nicht nur Europa, sondern auch im Nahen Osten. Überall werden wie bekloppt Waffen gekauft und davon profitieren Rüstungskonzerne und eben auch die Rheinmetall. So konnte man den Umsatz oder beziehungsweise soll der Umsatz im laufenden Jahr auf 25-30% gesteigert werden. Die Erlöse sollen zwischen 12,2 und 12,7 Milliarden Euro demnach liegen. Man hat im Endeffekt hier auch schon so ein bisschen mit reinbezogen, dass natürlich das milliardenschwere Finanzpaket von Union und SPD für die Aufrüstungspläne der EU hier mit entsprechend auf jeden Fall ziel- oder beziehungsweise zielführend und antreibend sein werden. Also das heißt, das Management hat das natürlich entsprechend auch schon bei den Prognosen mit einkalkuliert. Im vergangenen Jahr ist der Umsatz um 36% auf 9,75 Milliarden im Vergleich gestiegen. Also hier soll nochmal eine ordentliche Steigerung eben entsprechend erfolgen. Also wie gesagt, in diesem Jahr 12,2 bis 12,7, im vergangenen 9,75 Milliarden, also nochmal satte 30%. 10 Milliarden hatte man in Aussicht gestellt. Und das ist genau so ein bisschen der Punkt, wo ich schon darauf hingewiesen habe, dass natürlich vielleicht Rheinmetall gerne mehr produzieren würde, gerne mehr Aufträge abarbeiten würde, aber wir haben hier halt ein klassisches Produktionsunternehmen. Das heißt, man hat Maschinen, man hat Fachkräfte, man hat entsprechend Industriestandorte und die kann man natürlich auch nur so bis zu einem bestimmten Punkt auslasten. Also selbst wenn man eben mehr machen wollen würde, geht das eben rein materiell und rein von der Manpower nicht. Und jetzt muss man natürlich sehen, dass man in Zukunft hier entsprechend Kapazitäten ausbaut. Das wird sicherlich nicht so schnell gehen von einer Woche auf die andere, sondern eher auch ein Prozess über Jahre sein. Der zweite Punkt ist der, was man auf jeden Fall beachten sollte, ist, dass Rüstungsaufträge natürlich nicht mit einmal abgearbeitet werden. Also das heißt nicht, dass man jetzt sagt, okay, fürs nächste Jahr oder für dieses Jahr 25, 26 sind die Aufträge, sondern solche Rüstungsaufträge, die ziehen sich teilweise über 10, 20 Jahre und werden dann immer pro Jahr abgerufen. Also das heißt, wenn zum Beispiel ein Staat kommt und sagt, hey, wir wollen Panzer kaufen für die kommenden 10 Jahre, wir sind bereit dafür, ich sage jetzt mal eine Summe 5 Milliarden Euro zu bezahlen, dann heißt das nicht, dass der Konzern sofort bei Bekanntgabe dieses Auftrages 5 Milliarden in der Kasse hat, sondern über die nächsten 10 Jahre kommt das Land dann eben zu dem Unternehmen und sagt, so, wir brauchen jetzt für 2028, 30 Panzer und zahlen eben im Endeffekt den Auftrag dafür dann an und wickeln den je nach Status entsprechend ab und zahlen zum Schluss dann sozusagen das Geld. Also ihr merkt schon, da sind viele Komponenten, spielen da eine Rolle, die sozusagen zwar für Rheinmetall volle Auftragsbücher bedeuten, aber ich sag mal so ein bisschen so ein Luxusproblem darstellen, weil man das nicht eben sofort in klingende Münze umwandeln kann. Und deswegen hat man eben in Anführungsstrichen jetzt hier nur die 12,2 Milliarden bis 12,7 Milliarden an Umsatzsteigerungen in Aussicht gestellt, weil das sozusagen realistisch ist. Also das wäre immer noch eine satte Steigerung insgesamt um 30%. Und wir haben auch schon in den letzten Jahren massive Steigerungen gesehen. Wenn man also guckt, operative Ergebnis ist im Vergleich zu 2023 im vergangenen Jahr um 61% auf 1,48 Milliarden Euro angezogen. Die operative Marge steigt von 12,8 auf 15,2%. Wo kommt es woher? Richtig, von Preissteigerungen. Also das heißt, die können halt momentan sagen, du, jetzt kostet halt, was ich, eine Patrone nicht mehr ein Euro, sondern kostet eben 1,20 Euro. Ihr müsst es ja eh bezahlen, weil ihr könnt ja nicht woanders um die Ecke was kaufen oder beim Chinesen oder bei den Amerikanern, sondern ihr seid ja davon abhängig, die Munition oder entsprechend dann das Rüstungsgut bei uns zu kaufen. Und demzufolge ist natürlich hier auch die Möglichkeit einfach drin, entsprechend die Preise anzupassen. Und so soll auch eine weitere Steigerung auf 15,5% erfolgen. Das heißt, man zieht hier so ganz langsam die Preise nach oben und weitet damit natürlich dann auch die entsprechende operative Marge aus. Unterm Strich hat der DAX-Konzern 717 Millionen Euro auf Konzernebene verdient nach 535 Millionen in 2023, also auch nochmal eine satte Steigerung. Und davon werdet ihr, wenn ihr Aktionäre von dem Konzern seid, entsprechend profitieren. Die Dividende soll nicht bei 8,10 Euro ausfallen, nachdem man 5,70 Euro gezahlt hat. Also auch nochmal eine ordentliche Anhebung. Und lag auch über den Erwartungen von den Analysten. Also Rheinmetall ist so ein Konzern, wo ich denke, okay, wir werden hier mit Sicherheit keine massiven Kurssteigerungen wie in den letzten Jahren sehen. Also eine Verdopplung würde ich jetzt mal kategorisch von der aktuellen Situation ja ausschließen. Aber zumindest kann man davon ausgehen, dass eben durch die Margensteigerung, die sich natürlich da ermöglicht, also dass man eben sozusagen diese Art, ich sage jetzt mal Oligopolstellung hat, natürlich die Margen ausweiten kann in einem bestimmten Rahmen, dass dadurch die Gewinne steigen werden, dass die Auftragsbücher auch in den kommenden 5 bis 10 Jahren einfach voll sein werden, weil die Europäische Union eben wie bekloppt Munition und Waffen kaufen muss, weil die Politiker das entsprechend jetzt so für sich entschlossen haben. Und wir dahingehend natürlich bei Rüstungskonzernen wie zum Beispiel in der Rheinmetall entsprechende Auswirkungen in der Gewinn- und operativen Situation sehen. Das nächste Unternehmen sind die Henkel, da sieht es anders aus. Da gab es heute ebenfalls, gestern am 11. Zahlen. Die Aktien haben mal ganz satte 15% innerhalb von 2 Handelstagen verloren. Ihr könnt euch also vorstellen, wie die ausgefallen sind. Die Zahlen fürs letzte Jahr sahen nicht verkehrt aus, außer dass bereits das Schlussquartal, das vierte Quartal, hier schon enttäuschende Ausblicke, entsprechend enttäuschende Zahlen geliefert hat und auch der Ausblick für das aktuelle Jahr unter den Erwartungen lag. Der Konzern hat nochmal im Endeffekt dargestellt, dass man im vergangenen Jahr 2024 21,56 Milliarden Euro als Umsatz erzielt hat und lag damit über der Guidance, also über der Prognose von 21,6 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT verbesserte sich um 20,9% auf 3,09 Milliarden Euro. Bereinigte Gewinn pro Vorzugsaktie ist um 23,2% auf 4,80 Euro gestiegen. Und Anleger sollen davon profitieren, weil man eine höhere Dividende bekommt. Das Management schlägt 2,02 € pro Stammaktie und 2,04 € pro Vorzugsaktie vor. Im Vorjahr hatte man noch pro Stammaktie 1,83 € bezahlt und 1,85 € für die Vorzugsaktie. Also zumindest mal das ein Positivum. Damit liegt die Dividendenrendite so gerade aktuell so irgendwas Pi mal Daumen mal 3%. Aber jetzt kommt sozusagen das Salz oder beziehungsweise die entsprechende Eintrübung der Börsensuppe. Angesichts der herausfordernden industriellen Umfelds hat man eben eine gedämpfte Aussicht gestellt. Auch die Konsumlaune insgesamt ist rückläufig, sodass man also davon ausgeht, dass gerade der Start in das Jahr 2025 nicht wirklich rosig verlaufen ist, sondern man hat hier eher eine Art Warnung rausgegeben, eine Umsatzwarnung, dass der Umsatzrückgang zwischen 2% und 4% gerade jetzt zum Beginn des Jahres sein soll und erst im weiteren Verlauf sich eventuell erholen kann, sodass man dann eben ein positives organisches Umsatzwachstum zwischen 1,5% und 3,5% in Aussicht gestellt hat. Also das heißt, es könnte eine hupplige Bewegung sein. Erster Halbjahr noch so ein bisschen schwieriges Umfeld, zweite Halbjahr könnte sich dann erholen. Geht auch so ein bisschen damit einher, was ich ja auch schon in den anderen Formaten, wie zum Beispiel Starten den Tag oder eben natürlich auch bei dem Coffee Break immer wieder gesagt habe, dass wir jetzt noch so ein bisschen diese Nachwehen aus eben der vorherigen Phase sehen, dass also jetzt einfach noch viel Verdrossenheit da ist, wir viele Nachwehen durch die Inflationsentwicklungen haben, die sich erst ganz, ganz langsam abbauen werden und wo man einfach dann natürlich auch gerade, was den Konsum angeht, sehen wird, dass hier einfach noch ein bisschen, Zuversicht bei den Konsumenten vorherrschen muss. Das heißt, man wird jetzt natürlich erstmal in der Seitenlinie stehen, man wird versuchen, die Sparraten hochzumachen, damit man dann sozusagen sieht, man hat wieder mehr Möglichkeiten zu konsumieren, steigt dann auf Markenprodukte wieder um und hat dadurch die Möglichkeit, natürlich entsprechend sozusagen wieder auch natürlich auf die Brands entsprechend zu setzen. Also was man typischerweise gerade in so einen Spätphasen von Inflationsentwicklungen sieht, ist eben, dass der Konsument halt dann von den Markenprodukten Abstand nimmt und eher in Richtung der zum Beispiel Handelswaren, Handelsprodukte eben von den Handelshäusern, von den Einzelhandelskonzernen eben entsprechend fokussiert ist und dort dann als Ausweichprodukte oftmals eben die günstigeren Produkte nimmt und darunter leiden dann natürlich die klassischen Markenanbieter wie zum Beispiel auch eine Henkel oder eben auch die anderen Konzerne, die in diesem Bereich dann eben aktiv sind. Gucken wir auf das nächste Unternehmen, die Porsche. Ich habe hier mal die Porsche-Familie, also Porsche AG und Porsche Holding mit reingenommen. Bei der Porsche Holding gab es eine satte Abschreibung in Höhe von 20 Milliarden Euro, die man eben auf Volkswagen und auf die Porsche-Aktien vornehmen musste. Ist auch klar, Porsche Holding, nicht zu verwechseln mit der Porsche AG, ist ja eine Finanzholding. Das heißt, die verwaltet die Beteiligung an dem Volkswagen-Konzern, also VW-Aktien, plus den gehaltenen Porsche AG-Aktien. Und wenn die eben in Kurswert fallen, was sie im letzten Jahr gemacht haben, dann müssen Abschreibungen vorgenommen werden. Und die sind eben erfolgt in Höhe von 20 Milliarden Euro. Es hört sich jetzt viel an, ist aber kein Beinbruch, weil es eben nicht wirkliche Verluste sind, die da sind, sondern eben man hatte vorher sozusagen den Bestand der Aktien entsprechend ausgewiesen und hatte dann sozusagen jetzt diese 20 Milliarden angepasst eben auf das aktuelle oder auf das dann Kursniveau zum Bilanzstichtag, um dem Ganzen entsprechend gerecht zu werden. Aber auch die Porsche AG hatte Zahlen vorgelegt und zwar heute am Mittwoch, den 12. Und die kam tatsächlich nicht so gut an. Hier sieht man, dass zwar der Umsatz und die operative Marge im Rahmen der selbstgesteckten Zielspannen lagen, aber man hat die Analystenerwartungen im Bereich der Gewinnerzielung deutlich verfehlt. Hier hat halt China ganz klar eben zwischengefunkt, das heißt die Absätze in China waren nicht so doll, wie man es eben gedacht oder erhofft hatte. Beim Umsatz verzeichnete Porsche mit 40,1 Milliarden einen Rückgang um 1,1%. Der Gewinn ist um 30,3% auf 3,95 Euro pro Aktie deutlich zurückgegangen. Die operative Marge lag mit 14,1% 3,9 Prozentpunkte niedriger als vor Jahresfrist. Sprich, man hat also jetzt hier 3,9% weniger Marge entsprechend ausweisen können als noch im vergangenen Jahr. Und die eigene Prognose mit einem Umsatz von 39 bis 40 Milliarden hat man zwar übertroffen, aber eben bei der operativen Marge, die man vorher mit 14-15% ausgewiesen hat, da liegt man eher am unteren Ende und hat damit sozusagen, die Spanne erreicht, aber eben nicht komplett erfüllen können. Die erwarteten 39,4 Milliarden Umsatz, Entwicklung sind entsprechend übertroffen worden. Beim Gewinn ist der Sportwagenbauer allerdings weit hinter den prognostizierten 4,33 Euro zurückgeblieben. Wie gesagt, hier hatte man ja ausgewiesen 3,95 Euro, 4,33 Euro sind aber erwartet worden. Also das sozusagen nochmal ein ganz klarer Rückgang. Und auch bei den Zielsetzungen für das kommende Jahr, also für das aktuelle Geschäftsjahr, hat man hier so ein bisschen die Stimmung versaut. Die Porsche Management hat eine leicht bessere Marge von 15-17% in Aussicht gestellt. Das heißt also, dass man hier wieder versuchen wird, so ungefähr in Richtung des Vorjahresniveaus zurückzukommen. Aber hier war man vorher mutiger gewesen und hatte 17-19% entsprechend avisiert. Und das natürlich schon, sag ich mal, vom Top bis zur Bottom-Prognose 4% Unterschied, spiegelt sich entsprechend auch bei den Kursverlusten heute wieder. Die Aktien sind heute 4% im Minus und zeigt genau wieder, dass der Markt da nicht wirklich very amused darüber ist, über die Entwicklung, die man eben entsprechend derzeit sieht. Wie gesagt, China, ganz, ganz wichtiger Markt. Hier hat Porsche momentan eben einige Probleme und zeigt sich also hier vor einigen Schwierigkeiten entsprechend ausgesetzt. Also bleibt auf jeden Fall spannend. Ich denke aber trotzdem, Porsche, die Porsche AG, also wirklich die Hersteller, der Hersteller bei den deutschen Automobilfirmen, eines mit der interessantesten Unternehmen aus meiner Sicht heraus, durch die spitze Fokussierung im Bereich der Oberklasse-Modelle und im Endeffekt natürlich auch der Marke Porsche. Durchaus spannend bei den anderen Unternehmen. Bin ich gespannt, wie sich das Ganze noch darstellen wird. Volkswagen, BMW und Mercedes werden sicherlich noch insgesamt größere Probleme haben, weil man einfach hier wesentlich stärker noch im Mittelklassebereich aufgestellt ist, im oberen Mittelklassebereich, und der momentan relativ schwierig ist. Gucken wir auf das nächste Unternehmen, die Brenntagen. Da sind wir auch schon, das, was ich gesagt habe, im ersten Teil im Bereich der mittelständischen Unternehmen, also eher im MDAX-Bereich unterwegs. Der Chemikalienhändler Brenntag hat nämlich ebenfalls Zahlen vorgelegt, und zwar auch heute am 12. Und hat nochmal darauf hingewiesen, dass man insgesamt weiterhin ein sehr schwieriges Marktumfeld sieht. Demzufolge wurde ein Umsatz von 16,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Dies lag unter dem Vorjahresniveau von 16,8 Milliarden, aber im Rahmen der Analystenprognose. Was macht Brenntag? Brenntag kauft riesig große Mengen an Chemikalien ein. Also wirklich also extrem große Mengen, und verpackt die dann sozusagen in handelsüblichen Größen. Also sprich, nicht jetzt, dass man sagt, okay, in Flaschen oder sowas, sondern da kommen dann eben Chemiekonzerne um die Ecke und sagen, okay, wir brauchen, was ich, bestimmte Säuren oder bestimmte Produkte, und brauchen die aber nicht in Hektoliter, sondern entsprechend vielleicht nur in Kubikmetern oder dergleichen. Dann versucht man, kann man eben über Brenntag eben kleinere Handelsmengen erwerben und hat damit die Möglichkeit, sozusagen entsprechend für die eigene Produktion notwendige Handelsmengen zu kaufen, ohne eben riesig große Mengen erwerben zu müssen. Also es ist ja auch nicht für jeden möglich, sozusagen direkt mit dem Produzenten in Kontakt treten zu können, also mit den BASFs dieser Welt, sondern man geht dann über einen Zwischenhändler, und Brenntag ist eben einer, der entsprechend das dann runterbricht und eben, wie gesagt, auch für kleinere und mittelgroße Unternehmen oder eben auch Konzerne entsprechend die angeforderten Mengen zur Verfügung stellt. Bereinigte EBITDA verringerte sich um 13% auf 1,1 Milliarden, Nettogewinn sank von 715 Millionen Euro in 2023 auf 536 Millionen Euro im vergangenen Jahr und verfehlte damit die Markterwartung deutlich. Es geht sozusagen, soll trotzdem weiter eine konstante Dividende von 2,10 Euro ausgezahlt werden. Es geht also sozusagen auch weiter in diesem Jahr, dass wir hier auch in diesem Bereich ein sehr herausforderndes Geschäftsjahr sehen werden. So zumindest mal die Meinung des Vorstandes. Und man wird also oder versucht in diesem Jahr ein operatives EBITDA zwischen 1,1 und 1,3 Milliarden Euro zu erzielen und damit sozusagen genau im Rahmen der Markterwartung von 1,2 Milliarden Euro entsprechend zu bleiben. Es ist also sozusagen eigentlich, und das ist eben genau das Wichtige, dass man sich solche Unternehmen wie eine Brenntag einfach immer wieder anschaut, auf die Agenda nimmt, um eben zu sehen, wie die ja, wie sich sozusagen die Gesamtsituation darstellt. Brenntag ist halt ein gutes Unternehmen, um eben zu sehen, wie die Nachfrage in diesem Bereich im Bereich eben Chemikalien, Spezialchemikalien eben aus dem mittelgroßen und kleineren Businessbereich tatsächlich vorhanden ist. Und deswegen ist es halt immer ganz spannend, da auch nochmal zu schauen, wenn man eben vorher gesehen hat, dass man hier sozusagen jetzt weiterhin in dem Bereich der Prognose bleiben will, also zwischen 1,1 und 1,3 Milliarden, 1,2 Milliarden die Erwartung des Marktes ist, dann sieht man also, dass das sozusagen die Art Benchmark ist, und wenn jetzt in den kommenden Quartalen zum Beispiel sich eine Aufhellung, also eine Verbesserung dieser Marge zeigen sollte, dann ist das natürlich auch eine sehr gute und interessante Ausgangssituation, um dafür oder dadurch Rückschlüsse auf die deutsche Wirtschaft ziehen zu können. Gucken wir auf das nächste Unternehmen, ähnlicher Sektor, auch sehr wichtig, Wacker Chemie. Die haben ebenfalls Zahlen rausgegeben, erwarten im Umsatzanstieg, haben aber die Dividende gekürzt. Ist nicht unüblich, dass man also hier versucht, das Pulver trocken zu halten. Der Spezialchemiekonzern hat nach einem schrumpfenden Geschäft im vergangenen Jahr jetzt zumindest wieder eine Rückkehr auf den Wachstumspfad in Aussicht gestellt. Das ist eben auch wichtig, ein MDAX-Unternehmen. Also dahingehend auch nochmal für mich so eine Art Bestätigung dafür, dass dieser Bereich tatsächlich sehr interessant sein könnte. Der Umsatz wird voraussichtlich in der Bandbreite zwischen 6,1 und 6,4 Milliarden Euro liegen. Nach 5,72 Milliarden Euro im vergangenen Jahr, also 2024. Und die operative oder das operative Ergebnis, also EBITDA, soll in einer Spanne zwischen 700 und 900 Millionen Euro liegen, wobei man im vergangenen Jahr noch 736 Millionen erwartet hat. Das heißt also, man hat hier so mutigerweise schon mal die EBITDA entsprechend nach oben genommen, weil 736 ja eher am unteren Ende liegt, also zwischen 700 und 900 Millionen soll das Ganze liegen. Es war eine relativ breite Spanne, ist aber nicht unüblich, weil hier natürlich viele Dinge eine Rolle spielen, wie Währungseffekte, konjunkturelle Entwicklung, geopolitische Ereignisse und so weiter und so fort. Also ihr merkt schon, da ist man ein bisschen vorsichtiger, aber es ist schon mal interessant, dass sozusagen das untere Ende auf dem Niveau des Konsens liegt. Das heißt also, dass man eben hier schon damit auch ein Zeichen an den Markt gibt und sagt, wir sind ein bisschen optimistischer als ihr. Wir würden uns auch sozusagen zutrauen, dass wir hier tatsächlich über diese Hürde locker hinwegspringen können. Man hat natürlich auch gesagt, dass man wesentlich stärker auf Kostendisziplin achten wird und die Effizienzsteigerung weiter im Fokus hat, was natürlich gut ist, weil solche Schwächephasen, wie wir sie teilweise dann jetzt sehen, natürlich auch immer wieder eine gute Möglichkeit geben, um gestärkter für solche Unternehmen aus der Krise rauszukommen. Hier habe ich immer so ein bisschen auch die Beispiele Fluggesellschaften zur Covid-19-Pandemiezeit oder auch die vielen Sportartikelhersteller, die sich einfach sehr, sehr schnell auf die neuen Gegebenheiten umgestellt haben, die eben dann gestärkt aus dieser Phase rausgekommen sind und was nicht immer unbedingt dann auch schlecht sein muss. Also von daher, das ist ganz spannend. Und man will jetzt sozusagen den im Endeffekt Anteilseigner, also sprich den Aktionären, 2,50 Euro auszahlen, nachdem diese im Vorjahr zwar noch 3 Euro erhalten haben, aber wie gesagt, das würde ich auch tatsächlich nicht so wüst sehen, sondern oftmals auch ein nicht verkehrtes Zeichen, wenn man eben sozusagen sagt, okay, man rechnet damit, dass man wieder eine anziehende Gewinnmarge oder beziehungsweise Gewinnsituation hat, man kürzt aber vorher die Dividende, heißt das eben, dass man das Pulver trocken hält, weil das ist ja im Endeffekt das, was ihr als Aktionäre von solchen Konzernen wollt. Ihr wollt ja nicht sozusagen, natürlich ist es schön, eine Dividende zu erhalten, klar, aber es ist natürlich wesentlich schöner, wenn ein Konzern natürlich mit den Geldern, die erwirtschaftet werden, noch mehr im Endeffekt für die Aktionäre erwirtschaften kann. Und deswegen ist es manchmal gar nicht so verkehrt, wenn die dann eben sagen, hey, wir halten die Ausschüttung eher ein bisschen zurück, sammeln sozusagen die Kapitalkraft, schlagen dann nochmal zu. Gerade eben am Beginn einer konjunkturellen Erholung ist es wichtig, eben hier wirklich auch bei Gewehr bei Fuß zu stehen, kapitalkräftig eben vorgehen zu können. Und deswegen würde ich das so ein bisschen relativieren. Also eine Wacker Chemie gar nicht mal so verkehrt, durchaus optimistisch, und spiegelt für mich, wie gesagt, gerade hier in Kombination mit Brenntag die Situation im MDAX eigentlich ganz interessanterweise wieder. So, damit bin ich durch mit Teil 2. Ein bisschen länger geworden, aber 6 interessante Unternehmen. Ich hoffe, die haben euch gefallen. Teil 3 habe ich eine kleine Überraschung dabei. Ist also sinnhaft dabei zu bleiben. Es wird nicht nur den typischen Number Crunch Salat geben, sondern ich habe noch mal etwas anderes für euch mitgebracht. Also bis gleich, macht's gut. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko, ihr seid bei Teil 3 und es geht los. Natürlich erstmal mit den Makro-Mikro-Daten. Das muss sein. Ansonsten, wie gesagt, gibt es gleich nochmal ein kleines Add-on. Wir bekommen in der kommenden Woche einige Daten, die man sich durchaus mal anschauen kann. Da geht es tatsächlich am Montag natürlich mit den Einzelhandelsumsätzen aus den USA um 13.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit los. Dann kommt der New York Empire State Index. Hier ganz Vorsicht, beziehungsweise darauf achten, 13.30 Uhr, nicht wundern, die Amerikaner haben bereits schon die Sommerzeit zurückgestellt, also sprich, fang eine Stunde früher an. Das müsstet ihr in dieser Woche auch schon an den Handelsbeginn in den USA gesehen haben. Also wer sich verwundert, um 14.30 Uhr entsprechend die Augen gerieben hat, warum da schon die Originalkurse über die Ticker laufen, ist genau der Grund, weil die schon die Zeit umgestellt haben. Dann am Dienstag gibt es die ZDW-Umfrage für Deutschland, die immer ganz spannend ist, weil hier die Analysten und die Börsenprofis ihre Meinung zu der aktuellen Situation als auch der Erwartung für die Konjunktur rausgeben. Was sicherlich nicht ganz unspannend ist, wir bekommen die Industrieproduktion aus den USA, wo man mal ein Auge drauf haben sollte. Am Mittwoch ist dann der große Tag. Da gibt es aus Japan Handelsbilanz, Import-Export-Zahlen natürlich. Wir bekommen aus der Eurozone Verbraucherpreise auch eine Kernrate. Das, was also heute aus den USA bekannt gegeben wurde, gibt es dann für die EWU. Und vor allen Dingen ganz wichtig natürlich das Hauptereignis in der kommenden Woche, die FED-Sitzung. Da gibt es dann im Endeffekt die Entscheidung zur zukünftigen Zinspolitik beziehungsweise wie die Leitzinsen sich weiter verhalten werden. Senkung, ja, nein, weiß nicht. Entsprechend dann auch natürlich die Statements von Jerome Powell. Wird natürlich ganz spannend sein, gerade in der aktuellen Lage rund um die Strafzölle und Co. Hier wird sicherlich nochmal der ein oder andere in Anführungsstrichen Seitenhieb mal verteilt werden gegen die politische Elite derzeit in den USA. Deswegen wird wahrscheinlich diese Pressekonferenz am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr äußerst spannend sein. Wir haben im Übrigen in der kommenden Woche den großen Verfall an den Terminbörsen. Das ist also eine sehr, sehr interessante Situation dann am Freitag. Aber am Donnerstag gibt es erstmal den EU-Gipfel, der nicht ganz unspannend ist. Wir bekommen die Erzeugerpreise aus Deutschland. Dann Erstanträge Arbeitslosenunterstützung aus den USA um 13.30 Uhr, den Philly-Fed-Index am Donnerstag. Und am Freitag geht es dann tatsächlich großer Verfall an den Terminbörsen. Wir bekommen aber zusätzlich noch die Verbraucherpreise aus Japan, den EU-Gipfel weiterhin laufend, GfK-Verbrauchervertrauen. Dann gibt es noch einen Redebeitrag von John Williams und eben nochmal das Verbrauchervertrauen aus der Eurozone. Also in der kommenden Woche ist für jeden etwas dabei, wobei der Fokus klar auf die Zinsentscheidung USA liegen wird. Es wird der große Verfallstermin an den Terminbörsen, also wirklich der Hexensabbat, natürlich im Fokus stehen, weil eben Märzabrechnung, das heißt einer von den vier großen Verfallsterminen, da sollte man ein Auge drauf haben. Und das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Kommen wir jetzt dann zu den Mikrodaten. Was für Unternehmenszahlen stehen an? Wir bekommen am Dienstag die Zahlen von China Unicom. Fraport wird am Dienstag ebenfalls berichten. Meyer Mellenhof wird die Zahlen vorlegen. Springer Nature und Xiaomi, die finde ich ganz spannend. Insgesamt am Dienstag, am Mittwoch gibt es dann Prudential PLC, Stadler wird Zahlen vorlegen. Wir bekommen Swatch mit Zahlen. Talangs wird Zahlen vorlegen. Tencent Holding, also ihr merkt schon viele große chinesischen Konzerne, Viscom, Vonovia wird entsprechend Zahlen vorlegen. Wir bekommen am Donnerstag Zintas aus den USA, Deutz aus Deutschland. Wir bekommen DMG Mori, Encarvis, gut, spielt nicht mehr so groß. FedEx wird sehr wichtig werden am 20. gerade als Indikator dafür, wie sich eben die Transport- und Logistikbranche darstellt, als Indikation dafür, wie es eben um die allgemeine konjunkturelle Situation bestellt ist. Geely wird Zahlen vorbringen, sehr wichtig. Hapag-Lloyd wird Zahlen vorlegen. Wir bekommen von Lanxess am 20. Zahlen. Dann Meyer Burger für diejenigen unter euch, die bei diesen Solarunternehmen investiert sind, vielleicht nicht ganz ohne. Micron Technology wird am 20. Zahlen vorlegen. Nike am 20. mit Zahlen, Ping An Insurance, Stichwort China und Investmentmöglichkeiten, vielleicht auch nochmal interessant, RWE am 20. mit Zahlen, Schöller Blackmann wird am 20. Zahlen vorlegen, SGL Carbon, Swissquote aus der Schweiz. Dann kommen am 21., sprich am großen Verfallstermin am Freitag, die China Mobile, die Carnival. Wir bekommen die Fuchs, Heidelberg Pharma und Salzgitter mit Zahlen, China Petroleum und Chemical, Indus und die Patrizia SE, Sunny Optical ebenfalls dann am Wochenende mit Zahlen. Also in der kommenden Woche nicht unbedingt viele große Unternehmen, aber doch die dann kommen, teilweise sehr, sehr spannend. Gerade die aus China sollte man nur auf den Fokus haben. Und jetzt kommt euer sozusagen Add-on-Bonus. Ich habe mir mal angeschaut, welche Unternehmen unsere Kunden bei Comdirect in den letzten Tagen massiv gehandelt haben. Das ist ganz spannend. Wir sehen natürlich wieder alte Bekannte, wer hätte sich das nicht denken können. Aber obwohl wir doch sehr starke Kursrückgänge gesehen haben, sind eine Nvidia, Tesla unter den Favoritenwerten dabei. Ich habe eine Airbus, eine Amazon, Apple und eine Novo Nordisk und eine Microsoft unter den ausländischen Titeln wirklich hier bei den Top, was sind das, 7 Werten. Also ihr seht schon, auch hier die Kunden von Comdirect weiter ganz klar auf Favoritenjagd. Das heißt also, man behält sozusagen die Titel im Auge, die man auch in den letzten Monaten hatten. Also keine große Änderung bei den Favoriten. Ist auch mal ganz wichtig zu sehen, ob man hier vielleicht einen Wechsel drin hat, dass vielleicht eine Tesla nicht mehr bei den Top 6 oder Top 5 Werten dabei ist oder eine Apple draußen ist. Nein, es bleibt tatsächlich dabei. Also hier wirklich weiter eine sehr, sehr große Nachfrage. Wir haben auch bei den deutschen Titeln alte Bekannte. Eigentlich kann man hier wieder das Who is Who, wenn man so will, sehen. Rheinmetall, SAP, Allianz, Siemens, klassischerweise Siemens Energy, Deutsche Telekom, also hier auch wirklich wieder die großen Titel, aber auch neu eine Puma dabei. Ausspannend, macht damit, was ihr wollt. Im Endeffekt ganz spannende Informationen, ist also immer wieder mal ganz sinnhaft, sich das entsprechend anzuschauen. So, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt, ihr habt ein paar interessante Informationen rausziehen können. Ich bedanke mich dafür, dass ihr mir zugehört habt. Und ja, wenn euch das Format gefällt, lasst mir ein Like da, einen guten Kommentar, wie auch immer, wo es möglich ist. Ihr könnt mir auch natürlich gerne schreiben, eure Wünsche zu dem Podcast mitteilen. Freue ich mich drüber, lest mir das gerne durch. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich weiterhin viel Erfolg beim Agieren an den Börsen. Wir sehen und hören uns, hören uns in der kommenden Woche. Und wenn ihr mich sehen wollt, könnt ihr natürlich auf dem YouTube-Kanal von Comdirect oder eben auch meinem YouTube-Kanal einfach mal vorbeischauen, Andreas Lipko einfach bei YouTube suchen. Dann findet ihr mich dort oder eben natürlich auch bei Comdirect entsprechend abonnieren. Dort gibt es ja jede Woche die Marktupdate-Formate, die, glaube ich, nicht ganz uninteressant für euch sein könnten. Also, euch viel Erfolg, schon mal ein schönes Wochenende. Macht's gut, meine Lieben. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.